Das grösste Spital der Schweiz, die Inselgruppe, trennt sich von seinen Chefs.
Schon seit Jahren häufen sich Negativschlagzeilen über die Insel.
Rücktritt nach Unruhe. Der Direktor der Berner Inselgruppe, wo das Inselspital dazugehört, muss gehen. Seine Führungsleistung steht schon seit Wochen in Kritik.
Die Spitallandschaft im Kanton Bern kommt nicht zur Ruhe. Nach dem überraschenden Abgang vom Chef im Spital Thun und dem geschlossenen Rücktritt vom gesamten Verwaltungsrat und dem CEO von der universitären psychiatrischen Dienste ist es letzte Woche auch bei der Inselgruppe zum grossen Knall gekommen. Der Direktionspräsident der UWE Jocham und sein Stellvertreter der Urs Mosima sind per sofort freigestellt worden. In der Kritik gestanden sind die beiden schon länger.
Was genau geht hinter den Kulissen der Insel ab? Warum hat man das Duo an der Spitze überhaupt so lange gewähren? Kann die neue Führung das Ruder umreissen? Und bei so vielen Krisen überall, wie geht es mit den Spitälern im Kanton Bern weiter?
Über das reden wir heute im Gesprächsstoff, im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar machen wir das mit unserem langjährigen Gesundheitsredakteur Marius Aschwanden. Er hat als Journalist das Wirken vom Uwe Jocham an der Inselgruppe von Anfang an mitverfolgt. Und er hat in den letzten Monaten immer wieder über die Missstände im Inselspital geschrieben. Mein Name ist Sibyl Hartmann.
Ich bin Jessica King. Hoi Marius, schön bist du da.
Hallo zusammen, merci für die Einladung.
Ciao Marius.
Letzte Woche ist klar geworden, der Uwe Jocham und sein Stellvertreter müssen gehen. Hand aufs Herz, hast du das schon lange gesehen?
Ja und nein. Einerseits haben die Sachen, die ich über Uwe Jocham gehört habe, für mich nicht gelangt, für ihn zu entlassen. Andererseits hat mich die Situation dann doch schon sehr blockiert gedünkt. Das hat sich am Schluss nicht zuletzt auch gezeigt, dass der Herr Jocham eigentlich hat können machen, was er wollte. Es ist ihm von einem Teil des Personals immer negativ ausgelegt worden. Vielleicht ein Beispiel. Er hat kürzlich auf Social Media ein Bild von sich gepostet beim Unterschreiben von Gratulationsbriefen an langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und hat kommentiert, dass es etwas vom Schönsten sei bei seiner Arbeit. Das hat sofort beim Inselspital die Runde gemacht und ist kritisiert worden. Immer müsse er sich in den Vordergrund rücken, hat es geheissen. In Anbetracht von dieser blockierten Situation habe ich mich schon langsam angefragt, ob man ein Unternehmen überhaupt noch so führen kann oder ob eigentlich kein Weg mit dran vorbeiführt, ein neues Duo oder eine neue Spitze zu installieren.
Wie hast du ihn denn persönlich erlebt in diesen 7 Jahren an der Insel?
Ich habe eigentlich als eine sehr engagierte Person erlebt, die für die Inselgruppe auch gebrannt hat. Gleichzeitig aber schon auch als jemand, der von sich selber ziemlich überzeugt ist und auch gerne über sich selber geredet hat. Das hat sich nicht zuletzt schon an seinem Auftreten gezeigt. Er war immer gut angelegt, hatte fast immer einen Hut an und immer 2 teure Uhren an beiden Handgelenken. Natürlich ist das nicht überall gut angekommen.
Warum genau hat er 2 Uhren jeweils an?
Ich glaube, er ist einfach ein grosser Uhrenfan.
Der Hut und die 2 Uhren und sein Auftreten ist jetzt das eine. Das andere ist ja wirklich auch der Führungsstil. Und der ist intern kritisiert worden. Was hat ihr Angestellte dort so erzählt?
Ja, es ist klar, wahnsinnig beliebt war er nicht. Das hat eigentlich schon bei seinem Eintritt angefangen. Er war ja zuerst Verwaltungsratspräsident, kurz darauf ist er dann CEO geworden. Ein richtiges Auswahlverfahren für das hat es gar nicht gegeben. Er hat zudem mit 670'000 Franken rund 170'000 Franken mehr pro Jahr verdient als sein Vorgänger. Und das zu einer Zeit, wo bei der Inselgruppe gespart werden musste. Immer wieder ist kritisiert worden, dass die Mitarbeitenden und vor allem auch das Kader zu wenig Mitspracherecht hat. Insbesondere zwischen den Klinikdirektoren und der Führung ist so immer mehr ein Graben aufgegangen.
Es ist aber weitergegangen als das. Also in einem Artikel hast du von verschiedenen Vorwürfen geschrieben, die happig sind. Du redest von diktatorischer Führung, von einer Mobbingkultur, von miserabler Kommunikation. Stimmt das wirklich oder ist das einfach mehr so ein interner Machtkampf gewesen?
Es ist vermutlich ein bisschen von beidem. Es ist noch schwierig, das immer genau zuzuordnen. Klar ist eben, dass sich Klinikdirektoren zu wenig einbezogen haben gefühlt und dass sie verschiedentlich vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Das sagt ja doch schon einiges über die Führung aus. Bei der Kommunikation hat man sicher Fehler gemacht. Man kann da vielleicht die Schliessung der Spitäler Tiefenau und Münzig erwähnen. Dort haben Teil Angestellte erst aus den Medien davon erfahren. Der Umgang mit Kaderpersonen war teilweise sicher ziemlich rau. Es hat verschiedene prominente Abgänge gegeben, unter anderem auch der Herzchirurg Thierry Carrel.
Der Thierry Carrel hat ja die Mobbing-Vorwürfe auch bestätigt in den Medien.
Er hat die bestätigt. Er hat gesagt, dass er in der Zeit vor seinem Ausscheiden Mobbing par excellence erlebt habe. Es zeigt sich nicht zuletzt auch, dass ein paar von diesen Abgängen von rechtlichen Auseinandersetzungen begleitet waren.
Wir haben jetzt geredet vom Mobbing. Kannst du wie noch konkreter werden? Wie sieht denn das wirklich im Arbeitsalltag aus für die Leute, die dort arbeiten?
Je nachdem, mit wem man redet, ist es natürlich anders. Ich kann hier vielleicht das Beispiel von einer ehemaligen Pflegeleiterin erzählen. Sie hat rund ein Jahr vor ihrer Pensionierung gemeinsam mit der Pflegedirektorin abgemacht, dass sie gestaffelt immer mehr Aufgaben abgeben soll. Wenige Monate später ist aber der Medizinbereich, wo sie gearbeitet hat, mit einem anderen Hals über Kopf fusioniert worden. Und bei einem folgenden Gespräch hat man plötzlich nachgelegt, jetzt doch gescheiter zu kündigen. Sie haben eigentlich hier keine Aufgaben mehr zu erledigen. Alle Klärungsversuche sind gescheitert. Man hat ihr jemanden vor dran gesetzt, der weniger erfahren war als sie. Hat ihr so eigentlich Legitimation genommen und ein paar Monate später, kurz vor der Pensionierung, Anfang dieses Jahres, hat sie den Beto hingeschmissen. Solche Geschichten hört man immer wieder.
Im März ist es schliesslich eskaliert. Dann haben Klinikdirektorinnen und Direktoren einen scharfen Brief an die Insel geschrieben. Sie machen sich grösste Sorgen um die Zukunft der universitären Medizin am Standort Bern. Was ist da sonst noch schiefgelaufen?
Ich glaube, das war einfach das Resultat aus den letzten Jahren. Die Gräben zwischen der Direktion und den Klinikleiterinnen und Leitern sind immer grösser geworden. Am Herrn Jocham ist es schlicht nicht gelungen, dort die Brücke zu schlagen. Das hat auch der Herr Baufer, der Verwaltungsratspräsident, bei der Begründung der Entlassung von Herrn Jocham und Herrn Mosimann gesagt. Es ist aber auch eine ungemütliche Situation für das Inselspital oder für die Inselgruppe. Sie schreibt tiefrote Zahlen, sie hat im letzten Jahr einen Verlust von 113 Millionen Franken verbucht und auch im laufenden Jahr sieht es gar nicht gut aus. Man ist unter dem Budget unterwegs. Kommt noch dazu, dass das Inselspital als eine der wenigen Kliniken in der Schweiz einen Rückgang an Patientinnen und Patienten zu verzeichnen hat, sprich auch die Einnahmen brechen weg. Das alles führt natürlich zu einem riesigen finanziellen Druck. Forschungsgelder werden gestrichen, Kliniken müssen effizienter werden. Man darf aber bei all dem auch nicht ganz vergessen, dass Herr Jocham genau diesen Auftrag hatte. Er hat das Inselspital so effizienter machen. Wegen dem hat er auch Reformen durchgedrückt, teilweise waren die politisch verlangt gewesen, aber insbesondere bei den Klinikchefs ist das natürlich nicht nur gut angekommen.
Wie ist es überhaupt möglich, dass ein Inselspital mit einer solchen Renommee, mit einer solchen Grösse, tiefrote Zahlen schreibt und warum ausgerechnet bei Insel gibt es einen Patientinnenrückgang?
Ja, das kann man, glaube ich, bis heute noch nicht ganz erklären. Auch die Inselleitung weiss es noch nicht ganz. Es ist klar, dass ein Teil von diesem Verlust, der ist sicher durch Tarife erklärbar. Da ist mittlerweile herrscht Einigkeit, dass die jetzt tief sind und die Kosten eigentlich nicht decken. Das ist aber ein schweizweites Problem. Dazu kommt noch Teuerung und Entwicklung bei den Energiepreisen. Ein anderer Teil dieses Verlust ist aber nicht erklärbar und der hängt sicher maßgeblich mit dem Rückgang der Patientinnen und Patienten zusammen. Da rätselt man momentan noch darüber. Es wird als Zeichen gelesen, dass das Inselspital in den letzten Jahren an Ansehen verloren hat, dass viele oder ein Teil der Klinikdirektorinnen und Direktoren sind gegangen, prominente Leute, wie schon gesagt, unter anderem der Herr Garel. Das hat sicher nicht dazu geführt, dass das Vertrauen in das Inselspital gestiegen ist. Aus dem Verwaltungsrat heisst es zudem, dass die Spitalschliessungen letztes Jahr, Tiefenau und Münsingen, auch noch einen Reputationsverlust mit sich gebracht haben. Man hat eigentlich damit gerechnet, dass die Hälfte der Patientinnen und Patienten aus den beiden Spitälern auf dem Inselcampus behandelt werden können. Das sind jetzt aber offenbar weit weniger.
Die Frage ist jetzt, was bedingt. Ist die finanzielle Schieflage, die bedingt, dass das Renommee leidet, oder umgekehrt? An was liegt es genau?
Es ist sicher ein kleines Zusammenspiel von verschiedenen Sachen da. Einerseits führt natürlich die finanzielle Schieflage dazu geführt, dass man die zwei Spitäler schliessen musste. Das wiederum hat am Ansehen der Inselgruppe wahrscheinlich nicht gut da. Andererseits ist es sicher nicht so, dass man einfach die finanzielle Situation dafür verantwortlich machen kann, dass das Ansehen von einem Betrieb leidet. Dort kommen dann schon noch Führungsfragen dazu. Dort kommt dazu, wie geht man mit den Klinikdirektoren um, für die Klinikdirektoren unter Umständen wegen dem ein Spital. Es hängt sicher auch mit den Medienberichten der letzten Monate zusammen. Auch die haben nicht dazu beigetragen, dass man lieber in die Insel geht als Patientin oder als Patient. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel.
Die Inselgruppe ist ja tatsächlich mit ihren Finanzproblemen nicht allein. Es haben ja gerade vor kurzem alle 5 Universitätsspitäler in der Schweiz von einem finanziellen Kollaps gewarnt. Kann also die Führung wie gar nichts dafür bei dieser Situation, wenn das ein nationales Problem ist?
Ich glaube, gar nichts dafür ist falsch ausgedrückt. Aber es gibt selbstverständlich Rahmenbedingungen, wo sich die Spitälerinnen bewegen und dort haben sie tatsächlich zum Teil wenig Einfluss. Und dazu gehören Tarife. Tarife werden zwischen der Krankenkasse und den Spitälern ausgehandelt. Wenn sie sich nicht einigen können, dann muss der Kanton intervenieren und den Tarif festlegen. Gegen den kann man wieder vor Gericht gehen und am Schluss entscheidet der Richter. Und das ist sicher ein Problem für die Spitäler. Die Krankenkassen verhandeln hart. Die wollen zum Teil sogar niedrigere Tarife, als es heute hat, während die Spitäler eigentlich höhere Tarife fordern. Und in diesem Korsett bewegen sie sich natürlich und sind dem auch irgendwie ein bisschen ausgeliefert. Auf der anderen Seite ist immer noch nicht ganz klar, wie effizient die Spitäler tatsächlich unterwegs sind oder ob es immer noch Ineffizienzen gibt in diesen Häusern, ob man dort intern noch Abläufe verbessern, Doppelspurigkeiten abbauen und am Schluss sicher auch Spitäler zutun.
Weil etwas, was ja nicht nur bei anderen Universitätsspitälern, sondern jetzt auch bei Inseln kritisiert wird, ist auch, wie sie das Geld ausgeben. Der Experte, der Heinz Locher, hat bezüglich dem Inselneubau zum Beispiel gesagt, das sei Management by Känguru, grosse Sprünge mit leerem Beutel. Hat man eigentlich das Geld gar nicht gehabt für das Prestigeprojekt?
Doch, ich glaube schon, das Geld dafür ist vorhanden. Respektive, man hat es auftreiben. Und es ist auch eingeplant worden, dass die Inselgruppe für ein paar Jahre wird rote Zahlen schreiben. Das darf man auch nicht vergessen. Man ist einfach von weniger hohen Verlusten ausgegangen, als sie jetzt tatsächlich eingetreten sind. Und natürlich, die Corona-Pandemie hat auch noch ihre Spuren hinterlassen. Die Kritik von Herrn Locher ist aber trotzdem auch nicht ganz falsch. Es gibt, glaube ich, schon Beispiele in der Schweiz, wo zu gross angerichtet ist worden. Zum Beispiel beim Kinderspital Zürich beim Neubau. Dort ist die Kritik von einem Luxusbau sicher gerechtfertigter als beim Inselspital.
Ja, ich würde sagen, wir reden noch über die Nachfolge. Der Christian Leumann, der Rektor der Universität Bern, gibt seinen Posten wegen der Insel 1,5 Monate früher ab und wird Direktionspräsident. Und auch der Verwaltungsratspräsident, der Bernhard Bofer, kommt als Delegierter vom Verwaltungsrat in die Direktion. Marius, was sagst du zu diesen beiden Personalien?
Ich glaube, es geht dafür oder wieder. Wichtig ist vielleicht am Anfang zu erwähnen, dass es nur eine Übergangslösung ist. Die beiden Herren haben klar gemacht, dass niemand von ihnen zur Verfügung steht, für definitive Posten zu übernehmen in der Direktion. Sie wollen spätestens eigentlich nach einem Jahr, wenn sie eine definitive Nachfolge für Herrn Jocham und für Herrn Mosimann gefunden haben. Das Zweite, was man sagen kann, ist, dass durch das, dass die zwei Inselgruppen von innen kennen, eine gewisse Stabilität gewährleistet ist. Es ist niemand gekommen, der sich zuerst während mehreren Monaten einarbeiten muss. Die Gefahr, die aber natürlich ein bisschen besteht, ist, dass sie, und das passiert jetzt auch, mitverantwortlich gemacht werden für die Situation, in der die Inselgruppe drin steckt.
Und unter anderem wegen dem hat es auch Kritik gegeben an Personalien von Bofer. Ihm ist in der Zeit davor immer wieder vorgeworfen worden, dass er den Kopf in Sand steckt und jegliche Führungsprobleme negiert. Dazu haben wir einen Kommentar aus unserer Leserschaft. Es war einer von 155 Kommentaren.
Der Frank Hüppi sagt, der Herr Bofer redet um einen Heissbrei herum und tut die Sachlage beschönigen. Fakt ist, dass er Teil ist vom Führungsproblem, weil er, einmal gegen aussen, nie irgendetwas gegen die Führungsmisere hat unternommen. Darum soll auch der Herr Bofer seine Posten müssen verlassen. Überhaupt soll die ganze Spitze von diesem Eisberg mitsamt Verwaltungsrat ausgewechselt werden.
Es hat auch beim Herrn Bofer Rücktrittsforderungen gegeben. Er hat aber selber gesagt, es sei zu wenig. Marius, wie beurteilst du das?
Ja, ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt. Ich glaube, massgebend ist, was das Klinikdirektorinnen und Klinikdirektoren zu der Übergangslösung sagen. Und von dort habe ich gehört, dass sie eigentlich dahinter stehen und das unterstützen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So könnte es wirklich gelingen, wieder ein Zusammenarbeiten, wieder Vertrauen aufzubauen zwischen Direktion und den Klinikdirektoren. Und es wird entscheidend sein, ob man es schafft, die Inselgruppe wieder auf die Erfolgsspur zu führen.
Für nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen, ist der Herr Bofer nicht auch ein bisschen mitverantwortlich gewesen, dass man die beiden Herren an der Spitze der Inselgruppe so lange hat gelassen? Gewähren. Also war er nicht auch ein bisschen verantwortlich für die Misere, die er jetzt versucht aufzulösen oder hat versucht aufzulösen?
Mal, ich glaube, den Vorwurf kann man am Herrn Bofer und am gesamten Verwaltungsrat machen. Sie haben lange zugeschaut. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass nicht einfach alles schlecht war, was der Herr Jocham gemacht hat. Es ist ein neues Hauptgebäude innerhalb der gesetzten Zeit und innerhalb der gesetzten Kosten erstellt und bezogen worden. Es ist ein neues Klinikinformationssystem, ein IT-System, das sämtliche Prozesse umdreht, ist implementiert worden. Es hat eben, wie gesagt, verschiedene Reformen gegeben, die mehr oder weniger erfolgreich sind, durchgezogen worden. Dass das alles Spuren hinterlassen hat, ist klar. Nichtsdestotrotz kann man sich fragen, ob man vielleicht früher hätte eingreifen sollen. Schon vor 2 Jahren hat es massiv gerumort bei Inselgruppen. Schon dann hat man gesehen, dass der Herr Jocham nicht mehr gut ankommt. Allenfalls hätte man dann eingreifen können. Ja, das der Herr Pulver selbstverständlich auch gefragt. Seine Antwort darauf ist, dass der Verwaltungsrat seit etwa einem Jahr darüber nachgedacht hat, was für eine Führungsspitze das Inselspital für die kommende Zeit braucht. Aber nicht hat wollen eingreifen, weil dann eben genau das IT-System noch in der Einführung war. Das ist offenbar stark von Herrn Jocham begleitet worden. Und gemäss Herrn Pulver hat das für ein Riesenchaos gesorgt, wenn man dann schon hätte eingreifen.
Du hast es vorhin gesagt, der Herr Pulver hat den Rückhalt von den Klinikdirektorinnen und Klinikdirektoren. Wie sieht es in der Politik aus? Wie war die Reaktion von der Politik auf Herrn Pulver?
Die Reaktionen sind mehrheitlich positiv, wenn auch ein bisschen durchzogen. Es wird kritisiert, dass Herr Pulver jetzt ein Doppelmandat hat. Er ist sowohl Verwaltungsratspräsident als auch Delegierter in der Direktion. Das ist beim Herrn Jocham nicht gutiert worden, als er das wollte. Jetzt geht es um eine Übergangszeit. Von dem her kann man glaube ich sagen, dass das verkraftbar ist. Aber das ist so ein bisschen der kritischste Punkt, der genannt wird. Zusätzlich wird schon auch darauf hingewiesen, dass die beiden Herren eben an der heutigen Situation mitschuldig sind.
In den letzten Monaten ist es nicht nur in der Insel zu einem Knall gekommen. Im Spital Thun hat der Chef auch überraschend müssen gehen und in UPD hat der Gesamtverwaltungsrat und der Geschäftsleiter das Unternehmen verlassen. Sind das alles Einzelfälle, die per Zufall ungefähr zur gleichen Zeit passieren oder gibt es da einen grösseren strukturellen Zusammenhang?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, es ist auch da wieder von beidem. Man muss sicher die Situationen in den einzelnen Unternehmen anschauen. Dort gibt es Sonderheiten, die man nicht generalisieren kann. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass die Unternehmen unter extremem Druck stehen momentan. Dieser Meinung ist auch Anna-Maria Müller. Sie ist Spitalexpertin, hat früher das Spitalamt im Kanton Bern geleitet und sagt dazu, dass der Druck dazu führt, dass mehr Machtkämpfe innerhalb der Unternehmen ausgetragen werden. Und das sieht man zumindest im Inselspital und im Spital Thun sehr gut.
Dass also vermehrt Alpha-Tierchen aufeinander prallen, die ihr Gärtchen für sich möglichst gut gestalten
wollen? Ich glaube, das ist jetzt ein böse ausgedrückt, aber man kann es sicher auch ein bisschen so sagen. Klar ist, dass auch die Chefärztinnen und Chefärzte nicht nur einfache Persönlichkeiten sind und der Umgang mit denen sicher auch muss gelehrt sein, insbesondere am Universitätsspital.
So klingt es aber, als ob die Schuld ziemlich ausgeglichen ist.
Ja, ich glaube, dort kommen eben die Einzelfälle zur Geltung. Dort muss man dann schauen, wie das in den einzelnen Unternehmen aussieht. Gerade am Inselspital kann man sicher sagen, dass die Führung unter Herrn Jocham nicht nur geschickt agiert hat. Das Gleiche ist vermutlich auch im Spital Thun der Fall. Auch dort hat der CEO sicher eine problematische Seite, ist nicht immer unzimperlich mit Mitarbeitenden umgegangen. Auf der anderen Seite sind dort Chefärztinnen und Chefärzte in der Geschäftsleitung und kämpfen natürlich umso härter für ihre Interessen.
Die Frage ist ja auch noch, was die Politik kann unternehmen kann, um an dieser verfahrenen Situation etwas zu ändern. Das findet ohne Leser.
Der Hans-Peter Aeschlimann sagt, hier geht es nicht mehr nur um die Personen. Man kann jeden auswechseln. Es geht um eine einzige Frage. Nimmt die Politik die finanzielle Verantwortung, die sie gegenüber dem Volk hat, wahr? Die klare Antwort hier ist nein, weil die alten gesessenen Entscheidungspolitiker seit Jahren an überholten Strukturen festhalten. In Zukunft brauchen wir ein Konzept für die Schweiz und nicht für jeden einzelnen Kanton. Eine Struktur, die die Fachkräfte und die nötigen Apparaturen bündelt, effizient und darum zahlbar ist.
Was sagst du zu dieser Forderung?
Ich glaube, die geht genau in die richtige Richtung. Es geht um integrierte Versorgung, es geht um Zusammenarbeit, es geht um Doppelspurigkeiten abbauen. Am Schluss um ein effizienteres, gutes und hoffentlich weniger teures Gesundheitswesen.
Wo aber national muss geregelt sein.
Ich habe das Gefühl, in diese Richtung muss es gehen. Ja. Ich glaube nicht, dass jeder Kanton weiter für sich die Spitalplanung oder die Gesundheitsplanung machen kann. Ich glaube wirklich, da muss man über Kantonsgrenzen ausschauen, miteinander zusammenarbeiten, sonst wird sich nichts verändern.
Und wenn wir aber trotzdem noch im Kanton Bern bleiben, einfach für einen Ausblick, wie siehst du die Spitallandschaft im Kanton Bern in 10 Jahren?
Ich könnte mir vorstellen, dass es nach wie vor ungefähr gleich viele Standorte wird geben, aber möglicherweise sind es dann nicht mehr komplette Spitäler, die dort sind, sondern ambulante Gesundheitszentren, die aber trotzdem noch gewisse Operationen vornehmen können. Die Standorte werden sicher spezialisierter sein. Es wird nicht mehr, wie gesagt, das Vollangebot haben, was es heute zum Teil auch schon nicht mehr ist. Sie werden sicher mehr miteinander zusammenarbeiten müssen. Es wird vernetzter sein, auch zwischen Hausärzteschaft, Spitex, Spitäler, Alters- und Pflegeheim. Genau in die Richtung, wo der Kanton geht. Er hat ein 4-Plus-Regionen-Modell entwickelt und will eigentlich so die Zusammenarbeit stärken innerhalb dieser Regionen.
Und ganz konkret bei der Inselgruppe, was glaubst du, kommt es tatsächlich zu einer Beruhigung durch diesen Schritt oder gehen die Probleme weiter?
Ich habe das Gefühl, was das Unternehmensklima angeht, kommt es zu einer Beruhigung. Ob die finanziellen Probleme können behoben werden können, da habe ich meine Fragezeichen. Es wird nicht so einfach sein, die Patientinnen und Patienten zurückzuholen. Der Schaden ist dort sicher angerichtet. Das wird Zeit brauchen, für den Reputationsverlust wieder gut zu machen. Und am Schluss wird es darauf ankommen, was für eine definitive Lösung das man wird finden. Was für eine Person das in einem Jahr wird das Ruder übernehmen und ob es dieser Person wird gelingen, die Zusammenarbeit mit der Klinikdirektorin und Klinikdirektoren langfristig zu verbessern. Es sind riesige Herausforderungen. Es geht auch noch um Forschungsgelder. Es geht um Zusammenarbeit mit der Universität. Es geht bei der Inselgruppe auch um Grundversorgung. Das Spektrum ist wahnsinnig breit und sicher alles andere als einfach, da Lösungen zu finden.
Es sind ganz viele Fragen, die du jetzt hier aufgeworfen hast. Es sind ganz viele Fragen, die dich in nächster Zeit werden beschäftigen und die das Inselspital werden beschäftigen. Du bist vor einem Jahr hier zu Gast gewesen im Gesprächsstoff, wo wir über die Schliessungen geredet haben, von den Standorten Münzigen und Tiefenau. Du bist Mitte März bei uns zu Gast gewesen, wo wir über Psychiatrie geredet haben, jetzt über das Inselspital. Wir bleiben dran, auch hier im Gesprächsstoff. Merci vielmals, bist du da gewesen, Marios.
Merci vielmals.
Merci euch.
Das war sie, die neueste Folge vom Gesprächsstoff, im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Wenn ihr ein Feedback habt, eine Anregung oder eine Kritik zu diesem Podcast, dann meldet euch gerne unter podcast.bern@tamedia.ch. Wir hören uns ausnahmsweise nicht in 2 Wochen wieder, sondern in 3 Wochen. Und zwar gibt es dann in der Woche vom feministischen Streik, die am Freitag, 14. Juni ist, eine Spezialserie. Die Spezialserie heisst «In der Regel» und wir reden in dieser Serie über einen weiblichen Zyklus, über das ganze Leben von einer Frau. Den nächsten regulären Gesprächsstoff gibt es heute in 4 Wochen wieder. Bis dann, tschüss zusammen. Moderation und Produktion Sibyl Hartmann und Jessica King. Stimme Laura Waldorf, Sounds Anne Hebbiesen.